Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist schon wieder Mittwoch, der 26. Juni 2024. Andreas Popp auf der anderen Seite der Welt, aber nicht mehr lange. Andreas, bald geht's heim. Wie geht es dir? Guten Morgen.
Ja, mir geht es gut. Ich bin zurzeit wieder in Deutschland. Also ich pendel ja doch viel hin und her. War gestern in Berlin und jetzt ist es eigentlich gut. Wir haben tolles Wetter. Wir haben hier tatsächlich um die 30 Grad, die wir hier heute erwarten. Es ist stahlblauer Himmel, die Sonne scheint und sehr angenehm.
Sehr schön. Also bei uns wechselt es gerade ein bisschen. Es hat lange geregnet, einige Tage, aber jetzt bahnt sich die Sonne ihren Weg durch noch dicht verhangene Wolken. Den See, den changierenden Silbersee, kann ich nicht sehen. Und wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Aber das haben wir hier gerade alles nicht. Wahrscheinlich, weil du nicht da bist.
Das denke ich auch. Bald ist die Sonne wieder da und dann ist es alles gut. Aufgegessen habe ich auch. Das Wetter muss gut werden.
Ja, bei euch ist es ja auch gut. Genau. Und wir kommen hier kaum zum Essen und deswegen ist wahrscheinlich immer mal wieder Regen.
Ist
Das
auch ganz
haben wir,
dünn.
ja, spindeldürr geworden in der Zeit. Wir fangen an mit einer guten Nachricht, die allerdings doch auch Wermutstropfen enthält. Julian Assange, der WikiLeaks-Gründer, ist frei. Man fragte sich gestern, warum so plötzlich? Und er hat sich für schuldig bekannt, obwohl er das die ganze Zeit eben nicht gemacht hat. Wie ist das jetzt gekommen? Was hat das alles miteinander zu tun? Ein amerikanisches Gericht auf der Marianeninsel Saipan, das ist ein amerikanisches Außengebiet im Westpazifik. Die haben dort den Deal zwischen Julian Assange und der amerikanischen Justiz im Zusammenhang eben mit Spionagevorwürfen abgesegnet, seine Freilassung besiegelt. Andreas, das ist ein guter Tag für Julian Assange, dem jetzt seine Heimreise bevorsteht, beziehungsweise ist er in Australien schon gelandet in seiner Heimat. Aber was bedeutet das für die Pressefreiheit?
Also erst einmal freue ich mich sehr darüber, dass er jetzt raus ist und jeder weiß, dass dieser Deal nichts mit einer wirklichen Schuldigkeit zu tun hat, sondern dass er einfach nur irgendwann auch mal zermürbt war. Man darf das auch nicht vergessen. Assange hat sich ja, er ist interessanterweise des Verbrechens schuldig gemacht, dass er einen Film zum Beispiel gezeigt hat, wo amerikanische Soldaten im Auftrag offenbar auch mit Gelächter teilweise sogar noch unschuldige Zivilisten einfach ermordet haben. So einfach ist das. Erschossen, hingerichtet, wie man es sehen will. Ob das mit Hubschraubern war oder sonst. Aber anstatt, dass man jetzt einen amerikanischen Präsidenten inhaftiert, weil da eine Straftat vorliegt oder die entsprechenden Soldaten, wird der Aufdecker eben halt inhaftiert. Das ist ja erstmal so die Grundlage, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und die Situation, dass er jetzt sagt, er bekennt sich schuldig, dass er eben bestimmte Mittel genommen hat und hat dadurch diese Leak-Geschichte nach außen getragen, also hat das Ganze veröffentlicht und damit vielleicht auch Geheimagenten, die im Einsatz waren in anderen Ländern, dann in Gefahr gebracht. Also hier wird trotzdem schon wirklich Ursache und Wirkung ins Gegenteil verkehrt. Ich freue mich, dass er da ist und dieser bittere Beigeschmack ist tatsächlich die Pressefreiheit, aber welche haben wir denn noch? Bei den Mainstream-Medien sowieso nicht mehr. Das heißt, die Pressefreiheit hat verloren und jetzt noch mal mit Nachdruck.
Also ehrlich gesagt, ich habe mir da einige Kommentare angeschaut in den Mainstream-Medien, wo also in Anführung berufene Journalisten wie Dennis Yücel bei der Welt zum Beispiel gesagt haben, ja, das ist also ein ganz schwarzer Tag für die Pressefreiheit. Andreas, die Mainstream-Medien sind doch gar nicht betroffen. Ich meine, Julian Assange hat etwas gemacht, was heute eben von freien Medien, die unter starkem Druck stehen, durchgeführt wird, nämlich Aufdeckung der wahren Hintergründe. Beispielsweise nehmen wir Corona oder nehmen wir die Kriegslügen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die wirklich die eigentlich immer gefährdeten freien Journalisten aufdecken. Und ich finde es ganz spannend, dass jetzt in den Mainstream-Medien der große Kommentare, oh ja, für unsere Pressefreiheit ein schwarzer Tag, die sitzen doch alle gut und wohlbehütet.
Und dann noch von Dennis Usual, der ja nun auch eine ganz bestimmte, sehr spannende, tendenziöse Karriere als Journalist hat. Aber so ist es eben halt. Das Lied ich sing, dessen Brot ich esse, es ist dann jetzt Assange-Woche und dann wird das Ganze nochmal kurz genutzt und damit eben sich selbst nochmal zu beweihräuchern und zu sagen, wir sind ja die große freie Presse. Eigentlich ist das Ganze lächerlich und die ganze Lage dieses Systems ist so aufgeflogen, dass das Unrecht regiert und das Recht eingesperrt wird. So ist es ja in Zusammenhang gebracht. Aber die Leute, die sich darüber auf den Haltungsmedien aufregen, gehören mit zu denen, die das erst möglich machen, dass das Unrecht regiert. Da würde ich mal ein bisschen kleinere Brötchen backen.
Ja, ganz genau, weil Julian Assange, der hatte ja 2006 WikiLeaks, diese Plattform, gegründet und hatte eben auch den Plan, Whistleblower zu unterstützen und verborgene Informationen ans Licht zu bringen. Und die haben von 2010 an geheimes Material auch von US-Militäreinsätzen im Irak, in Afghanistan und so weiter veröffentlicht. Du hast gerade eins der Beispiele genannt, weswegen er dann auch festgenommen wurde. Zunächst, also die USA haben ihm vorgeworfen, geheimes Material gestohlen zu haben, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Und nachdem man seiner nicht so wirklich habhaft werden konnte, hatte man ihm ja dann auch in Schweden noch vorgeworfen. Da hatte man ihn wegen Vergewaltigungsvorwürfen ins Visier genommen. Später wurde das dann aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Und Julian Assange, der war jetzt lange in Haft. Jetzt heißt es, dass er wahrscheinlich nun zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt werden wird, die er aber natürlich durch die britische Untersuchungshaft alleine schon abgegolten hat.
Ja, also hier wird beschrieben, ein Journalist, der nichts anderes macht, als Journalist zu sein. Er recherchiert und setzt sich mit Whistleblowern in Verbindung und versucht, die Wahrheit herauszubekommen. Und das Vergehen liegt jetzt daran, dass er die Leute gefährdet hat, die mitwirkend in diesem Netzwerk einer schweren völkerrechtlichen Verbrechensorgie mitgewirkt haben. Das ist ja die Situation. Denn wir haben Bilder gesehen von Assange, die hochgradig erschreckend waren, wo wirklich mit einer Gewalttätigkeit von amtlichen, offiziellen amerikanischen Soldaten schwerste US-Verbrechen vergangen wurden. Und interessanterweise wurden die nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dann vorgestellt, weil USA erkennt ja dieses Strafgericht für völkerrechtliche Verbrechen und Kriegsverbrechen gar nicht an. Und das zeigt eben diese ganze Doppelmoral. Und jeder weiß es, man sagt nur nichts darüber, weil man dann eben halt gefährlicher lebt. Das ist das ganze Spiel.
Es war ja in der letzten Zeit einiges in Bewegung gekommen um Julian Assange. Hatten sich viele Organisationen stark gemacht, dass er freigelassen wird. Kann es auch sein, dass der Druck auf das System immer stärker wurde? Und Julian Assange ist ja wohl auch krank geworden in der Haft. Das heißt ja, ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber das ist das, was an Gerüchten herumgeht, dass er am Herzen erkrankt sei. Und kann es sein, dass man aus ihm keinen Märtyrer machen will, weil dann der Druck noch größer geworden wäre?
Also das würde ich mit Sicherheit so bejahen. Ganz klar, man braucht keinen Märtyrer und man will auch das Thema Assange aus den Schlagzeilen rausbekommen. Wir müssen einfach wissen, spätestens in einem Jahr kräht kein Hahn mehr danach und Assange ist Geschichte. Man will das Thema weghaben, weil damit natürlich immer wieder die Wahrheit auflodert. Und das will man nicht. Man will die Wahrheit nicht wissen, sondern man will weiter in seinen Lügen verstrickt sein und letztendlich seine Propagandaspiele weiterspielen. Genau wie man es ja jetzt aktuell auch macht. Und damit ist es relativ einfach auch zu erläutern, ja.
Apropos Spielchen weiterspielen, damit sind wir bei der nächsten Meldung. Diese Meldung wurde als eine von ganz vielen Meldungen über dieses Thema veröffentlicht, diesmal hier bei Tichys Einblick, Andreas. Ja, die Warburg Bank, Cum-Ex-Geschäfte, in die ja der Bundeskanzler Deutschlands, Olaf Scholz, nicht unerheblich verwickelt zu sein scheint. All die Untersuchungen und so weiter werden eingestellt. Warum? Ja, es geht um den vormaligen Co-Chef der Hamburger Warburg Bank, Entschuldigung, Christian Olearius, und dessen angeschlagene Gesundheit erlaube es nicht mehr. 82 ist er, und er könne also den laufenden Prozessen, da geht es um Steuerhinterziehung, nicht mehr folgen. Und damit hat Herr Scholz, der ja gerade mit seiner SPD bei der Europawahl und dem Dauerampeldesaster vollends abschmiert, ein Riesenproblem von der Hacke.
Ja, also das muss man einfach mal so sehen, weil wir wissen natürlich, wir haben einen Bundeskanzler, von dem ein Vorwurf im Raum steht, dass der schwerste kriminelle Straftaten mitzuverantworten hat, nämlich eine schwere Steuerhinterziehung. Und diese Geschichte passt sehr gut und wir müssen wissen, dass gerade Olaf Scholz ja mit der Argumentation, er kann sich nicht erinnern, bisher immer sich so durchgewurstelt hat. Wahrscheinlich steht er damit natürlich auch unter Druck. Ich meine, solche Politiker sind vermutlich auch erpressbar. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Wenn ich also quasi einen Staat steuern wollte von außen, würde ich mir natürlich gerne eine solche Figur reinsetzen als Kanzler, der vielleicht ein paar Sachen im Keller hat, die nicht rauskommen sollen. Denn wenn ich mich zum Beispiel mit Terminen mit einer Bank, mit einem Bankvorstand, ich habe zum Beispiel selber mal einen Vorstandtermin mit der Warburg Bank gehabt und ich erinnere mich noch sehr genau daran. Das war Ende der 90er Jahre, als ich mit denen gesprochen habe und wollte für eins meiner Unternehmen dort Bankschließfächer oder auch Tresore anmieten und dort Gold einzulagern. Da haben sie mir gesagt, was ist denn Gold? Ein barbarisches Relikt, das ist völlig tot. Wir haben so moderne Papiere und da kam dann die Lehman Brothers Zertifikate mit in den Weg und ich bin dann wieder gegangen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass auf dem Level gearbeitet wird. Solche Dinge prägen sich ja ein, auch bei mir. Ich könnte das Gespräch fast wiedergeben und wenn jetzt Herr Scholz dagegen sagt, nach dem Motto, er kann sich nicht erinnern, was im Rahmen einer Straftatbesprechung diskutiert wurde, also dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, wer hier Kanzler ist. Das kann doch nicht wahr sein. Und das passt natürlich jetzt hervorragend. Christian Olarius ist natürlich derjenige, der sagt, okay, angeschlagene Gesundheit und deshalb wird der Prozess eingestellt. Es ist ja kaum zu fassen, wie auch hier wieder dass die Rechtsstaatlichkeit komplett versagt.
Also du hast das hier gerade mit dem letzten Satz auf den Punkt gebracht. Da wird einer der Hauptangeklagten krank. Es gibt aber viele weitere Verdächtige noch. Der Fall ist aber erledigt. Der Mann ist krank, dann lassen wir das jetzt. Ist der ganze Fall. Ich meine, das sind Milliardenschäden und für den Staat, also für Deutschland, bezifferte die Anklagebehörde erstmal den Schaden auf 280 Millionen. Also auf jeden Fall wird da jetzt kein Licht ins Dunkel kommen. Die Schuldfrage bleibt offen. Herr Scholz kann sich zurücklehnen und ja, dann ist die Sache, weil es wurde ja ein medizinisches Gutachten eingeholt, das eben die weitgehende Verhandlungsunfähigkeit bestätigt von Christian Olearius. Es kann ja auch sein, dass es ihm, dass er nicht mehr folgen kann. Das ist ja in dem Alter wäre das ja nichts Außergewöhnliches. Aber den ganzen Prozess deswegen einzustellen, klingt verdächtig, oder?
Naja, also wenn ich sehe, ich vergleiche das mal mit einer organisierten kriminellen Bande, die Banküberfälle macht. Da haben wir einen, der späht etwas aus. Der eine organisiert das Ganze, das ist der ganz große Boss, der steuert das. Dann gibt es einen, der fährt den Fluchtwagen, einer verhökert die Hehlerware und so hat jeder seinen Job. Einige stehen Schmiere. Und jetzt ist der oberste Boss plötzlich krank und der ganze Prozess wird aufgehoben und die anderen, die können dann auch nach Hause gehen. Dem Motto. Und das Geld könnt ihr am besten noch behalten, weil wir können es ja gar nicht mehr ermitteln, wie viel das überhaupt war, denn dazu ist es ja gar nicht mehr so richtig gekommen. Also es ist schon abenteuerlich.
Ja, hier wird auch noch eine andere Zahl genannt, was der wirkliche Schaden für Deutschland ist. Das war nämlich hier nur für einen Teil, diese 280 Millionen. Ich möchte mal ganz kurz das Resümee vorlesen bei Tichys Einblick, das der Autor Josef Kraus hier zu Papier gebracht hat. Also, es das heißt, die Schuldfrage bleibt offen. Scholz kann sich zurücklehnen. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten die Einstellung des seit September 2023 laufenden Verfahrens beantragt. Das Gericht hatte dann ein medizinisches Gutachten eingeholt, das die weitgehende Verhandlungsunfähigkeit von Olearius bestätigte. Zuletzt durfte nur noch 45 Minuten pro Gerichtstag gegen den heutigen Gesellschafter, der ist also immer noch Gesellschafter von der Warburg, verhandelt werden. Die Schuldfrage bleibt also nach dieser Entscheidung unbeantwortet. Sie ist indes kein Freispruch, denn, das ist die gute Nachricht, die Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt, das heißt, es zieht sich weiterhin. Was bleibt? Erstens, mithilfe sogenannter Cum-Ex-Geschäfte bekamen Finanzakteure Steuern erstattet, die gar nicht gezahlt worden waren. Also Aktien mit Cum und ohne Ex-Dividendenanspruch wurden in einem Verwirrspiel hin und her geschoben. Dem Staat entstand dadurch ein zweistelliger Milliardenschaden. Von 10 bis 12 Milliarden ist die Rede. Und zweitens, eine der brisantesten Zeitbomben für Olaf Scholz ist nun entschärft. Das ist der eigentliche Skandal. Und hier heißt es, Scholz kann schon mal den Sekt kaltstellen.
Also die Zeit ist wahrscheinlich zu lang, sonst würde ich noch erklären, was dieses Cum und Ex überhaupt genau bedeutet und wie diese organisierten Verbrechen gelaufen sind. Also man muss wissen, es handelt sich hier tatsächlich darum, dass zu einem Stichzeitpunkt, wenn die Dividenden von Aktien ausgezahlt wurden, dann muss derjenige, der die Aktie, der diese Dividende bekommt, muss sie ja dann versteuern. Dass man genau an diesem Tag einen Verkauf der Aktie vollzogen hatte, der Aktien, und man konnte dann vom Finanzamt nicht mehr nachweisen, wer ist jetzt eigentlich Eigentümer dieser Aktien. Und aufgrund dieser Tatsache konnte man dem Alten quasi sagen, der hat keine Dividende bekommen und der Neue, der hat auch keine bekommen, weil jeder von dem anderen behauptet, die Aktien waren noch gar nicht richtig übertragen. Und mit dieser Messerschneide, genau dieser Übertragung der Aktien, hat man ein richtiges kriminelles Produkt entwickelt und hat dann tatsächlich, weil bestimmte steuerliche Modelle laufen und bestimmte steuerliche Muster ablaufen, konnten dann im Prinzip beide Aktieninhaber sogar diese Steuern quasi wiederum für ihre eigene Steuererklärung nutzen und haben dann Steuern anteilig zurückbekommen, wo nie jemand eine bezahlt hatte, eine Steuer. Also keine Steuerhinterziehung, sondern im Prinzip ein Steuerbetrug, in dem man Steuern gefordert hat vom Staat, die nie gezahlt wurden. Normalerweise ist ja ein Steuerbetrug, dass ich weniger zahle, als ich eigentlich zahlen müsste, aber immerhin aus irgendeinem Gewinn, der auch tatsächlich geflossen ist. Und hier wurden also quasi aus dem Nichts heraus Steuer aus dem Staatssystem herausgezogen und privaten Investoren zugeschoben. Das ist vielleicht so nochmal wichtig, um welche Qualität des schwersten Verbrechens es hier sich handelt, woher Olaf Scholz eben halt mutmaßlich zumindest mit beteiligt ist. Und es gibt eine Unschuldsvermutung, aber für mich bleibt der Geschmack eines kriminellen Bundeskanzlers eben halt. Aber es ist auch nicht ganz neu. Wir hatten einen kriminellen, vielleicht kriminellen Bundesfinanzminister, Herr Schäuble damals, der Gelder bekommen hat von einem Waffenhändler in einem Bargeld, in einem Koffer und hat sie dann sportlich verbucht und wurde dafür auch dann entsprechend staatsanwaltschaftlich betreut, möchte ich es mal so sagen. Aber er wurde dann Bundesfinanzminister. Also das ist eben halt diese Art, wie hier wirklich gearbeitet wird in der Demokratischen Republik.
Reine Kavaliersdelikte, alles Kavaliersdelikte, macht doch gar nichts. Und damit, du lieferst heute eine gute Übergangsmoderation nach der nächsten, weil wir sind beim nächsten Thema. Da geht es auch um kriminelle Machenschaften, die aber noch nicht aufgedeckt wurden. Es geht um Vorwürfe, beziehungsweise die streifen dieses Thema jetzt leider nur noch am Rande, gegen die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, geheime Absprachen mit großen Pharmaunternehmen wie Pfizer und Herrn Burla und Bestellungen von Impfen oder wer sagte neulich Spiken? Ich glaube, Michael Nehls sagte Spiken. hatte diese Vorwürfe stehen im Raum, ihre SMSen über die Deals gelaufen sein sollen, sollten entschlüsselt werden. Irgendwie ist da Verzögerung reingekommen und deswegen wird es wohl so sein, dass Ursula von der Leyen eine zweite Amtszeit bekommen wird als EU-Kommissionspräsidentin. Sie ist ja sehr umstritten inzwischen und man hat sich jetzt mal so die Spitzenvertreter unter sich, die haben sich darauf geeinigt. Das heißt aber noch nicht, dass sie wirklich gewählt wird, denn da kommen dann auch nachher noch mal die Abstimmungen im Parlament. Aber wir gehen mal der Reihe nach durch. Es gab jetzt nach der EU-Wahl einen Machtpoker, der ging jetzt 2 Wochen und man hat sich jetzt in den großen europäischen Parteien, Familien auf ein neues EU-Personalpaket geeinigt. Und das dürfte dann so aussehen, dass 2 Frauen an der Spitze stehen, nämlich zum einen Ursula von der Leyen als weiterhin Präsidentin der EU-Kommission. Das hat die deutsche Presseagentur erfahren. Und außerdem soll die estnische Regierungschefin Kaja Kallas den Posten der EU-Außenbeauftragten bekommen. Das ist vorher Josep Borrell gewesen. Damit, wie gesagt, liegt Europa jetzt oder wenn diese Wahl so durchgeht, in den Händen, in den bewährten Händen zweier Frauen, Andreas. Das freut dich doch.
Wir freuen uns natürlich, dass die feministische Quote da entsprechend auch stimuliert wird. Und wenn Frauen sind, die ja nun viel höher schwingen als die Männer, das haben uns ja die Feministinnen immer wieder erklärt, müsste ja jetzt Ruhe reinkommen. Und dann haben wir bestimmt schnell Frieden, wenn ich mir das vorstelle. Aber irgendwie läuft das irgendwie anders dann.
Ja, also die Präsidentschaft in der EU-Kommission, die gilt ja nun mit Abstand als die wichtigste, die nach dieser Europawahl neu zu besetzen ist. Und Frau von der Leyen wird dementsprechend weiter mit den Mächtigen an einem Tisch bleiben. Dem Amtsinhaber, jetzt ist eine Amtsinhaberin, sind damit 32.000 Mitarbeiter unterstellt, die unter anderem Vorschläge für neue EU-Gesetze machen und die Wahrung der europäischen Verträge überwachen. Außerdem sitzt natürlich die Kommissionspräsidentin, die vertritt praktisch Europa, wurde von den Europäern allerdings selbst nie gewählt. Die vertritt also Europa bei fast allen großen internationalen Gipfeltreffen, G7, G20. Da sitzt sie als EU-Repräsentantin immer mit am Tisch. Und wahrscheinlich auch deswegen wurde sie kürzlich erst wieder zur mächtigsten Frau der Welt vom US-Magazin Forbes gekürt. Ja, was, sie hat ja auch eine ansehnliche Karriere. Also sie war Krippenministerin, sie war Verteidigungsministerin und hat sich jetzt da offenbar in Europa nach 5 Jahren in Brüssel wieder durchgesetzt.
Also, wenn sie in der EU ist, ist sie definitiv nicht für Europa zuständig, sondern für die EU. Und ob das wichtig ist, wer da oben steht, das bezieht sich offenbar aus meiner Sicht nur für diejenigen, die dort oben sitzen, weil da geht es um ihre Gehalts- und um ihre Einnahmenfrage. Ob das wichtig ist für die europäischen Völker, das wage ich mal zu bezweifeln. Und wenn sie Europa vertritt, als EU-Vorsitzende beispielsweise in irgendwelchen G7-Verhandlungen, dann gehe ich es davon aus, dass die eher dafür sorgt, dass Europa eben halt nicht zu hoch vertreten wird. Denn dafür sorgt ja die EU. Sonst würde die EU ja dafür sorgen, dass sie eine eigene Politik hätten, die auch Europa dient und nicht Europa schädigt. Stattdessen sind sie ja Vereinigungen von Lobbyisten. Es ist eine Korruptionsstruktur, die man wirklich nicht mehr wegreden kann. Ich denke an die griechische stellvertretende Präsidentin beispielsweise und viele andere, die dort in der EU Unmengen an Geldern genommen haben. Und diese Figuren, die jetzt 30.000 Mitarbeiter steuern, die dann Gesetzesvorschläge machen und jeder dieser 30.000 Parlamentarier dort, dieser Leute, die dort sitzen, wiederum Lobbyisten zugeordnet haben, die dafür sorgen, was denn eingereicht wird, dann ist das Ganze eigentlich nur eine Farce, die unglaublich viel Geld kostet, die Steuerzahler in ganz Europa ausbluten lässt, aber unterm Strich gesehen nicht die Interessen Europas vertreten. Das ist mir nochmal ganz wichtig. EU und Europa muss dringend unterschieden werden.
Wie geht das weiter? Jetzt wird sie also nominiert beim EU-Gipfel, muss sie aber noch von einer Mehrheit im Europäischen Parlament gewählt werden. Und dafür wird Frau von der Leyen in den kommenden Wochen, heißt es hier beim Tagesspiegel, bei Abgeordneten für Unterstützung werben müssen. Und diese Abstimmung wird frühestens in der dritten Juliwoche angesetzt und gilt als höchste Hürde auf dem Weg zu einer zweiten Amtszeit. Also sicher ist das Ganze noch nicht. Es wird auch in geheimer Abstimmung gewählt. Und Frau von der Leyen hat im Parlament, das wurde in den letzten Monaten sehr deutlich, vergleichsweise viele Kritiker. Also sie hat zum Beispiel auch bei ihrer Wahl 2019 nur 9 Stimmen mehr bekommen als notwendig. Das dürfte dieses Mal sogar noch etwas knapper werden können.
Also was wir hier diskutieren in diesem Tagesspiegel ist eine Ablenkung von den eigentlichen Problemen. Es geht hier um die Karrierebesprechung einer einzelnen Person, von denen das europäische Volk sowieso nichts hat. Und zwar egal, wer dort rankommt, weil es nicht die
Entschuldige,
Entscheidung. Ja?
entschuldige, aber das stimmt nicht. Es geht nicht alleine darum, sondern es geht um das Schicksal Europas beziehungsweise der Menschen, die innerhalb der EU leben und sich diesen Gesetzen, die von dort aus gestrickt werden, unterwerfen müssen.
Ja, aber die Gesetze, die dort gemacht werden, die werden nicht gemacht von diesen führenden Leuten, sondern von denjenigen, die oberhalb der EU sitzen. Und diese Leute, die jetzt hier diskutieren, das ist eine Karrierediskussion. Und dass die, ich sage, Entscheidungen, die dort in der EU getroffen werden, in den meisten Fällen nicht Europa dienen, sondern gegen Europa sind, das haben wir spätestens nach der Einführung des Euros gemerkt. Und schon vorher wusste man, dass das der Euro einer der schwersten Fehler war nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, zum Beispiel in Deutschland. Und wenn wir das alles mal zusammen sehen, dann diskutieren wir hier über ich nenne es mal als Sumpf, weil für mich, ich muss das ganz offen sagen, sind das alles Strukturen, die aus Lobbyistenverbänden herausgehen und das Volk dort nicht repräsentiert. Es handelt sich nicht um eine demokratische Institution, aus meiner Sicht in keiner Form. Insofern ist es, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Also ich denke, du hast es verstanden, was ich meine damit.
Ja, doch so langsam. Manchmal braucht es bei mir halt ein bisschen länger. Andreas, es gibt eine interessante Information auf tkp.at. Das ist ein österreichisches Nachrichtenportal, freies Medienportal. Und da wird berichtet, also klar, wer hat jetzt dafür gesorgt, dass diese Personalien erstmal von oben her durchgehen? Das ist eben Olaf Scholz gewesen, aber auch Donald Tusk aus Polen oder Emmanuel Macron aus Frankreich. Auch von Griechenland und Spanien waren die Regierungschefs dabei. Und die Liberalen, heißt es hier, können jetzt eben mit der Wahl zur Außenbeauftragten der EU, Kaja Kallas, auch einen Erfolg verbuchen. Aber was heißt das für die EU? Denn Frau Kallas ist vom russischen Innenministerium zuvor zur Fahndung ausgeschrieben worden. Jetzt sagt man im Westen, was stürzt den Mond, wenn ihn der Mops anbellt? Aber was war der Grund für diesen symbolischen Akt? So sagt die Polizei, es geht um die Zerstörung von Denkmälern für sowjetische Soldaten. Und dafür sei die Premierministerin angeklagt. Und auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte damals gefordert, dass Frau Kallas für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Und tja, jetzt wird also damit die EU-Chefdiplomatin, also die ist ja Außenbeauftragte dann der EU. Das heißt, alles, was mit der Welt verhandelt wird, geht über ihren Tisch. Und sie ist jetzt jemand, die von Russland sozusagen zur Fahndung ausgeschrieben, also gesucht sein wird. Das ist ein deutliches diplomatisches Signal, wie ich finde.
Ja, ich meine, sie ist ja auch bekannt dafür, für ihre internationalsozialistischen, extremistischen Grundhaltungen. Sie spricht ja von der Dekolonialisierung beispielsweise Russlands auch. Das ist ja ein Punkt in ihrer Vita und Russland müsse besiegt werden. Sie ist also eine Russlandfeindin und offenbar auch nicht interessiert daran, in irgendeiner Form Frieden zu haben und möchte eine Zerschlagung der Russischen Föderation in viele Kleinstaaten. Auf der anderen Seite sind das dieselben Organisationen, die sich für eine Einweltregierung der WHO einsetzen. Und das ist eine Kolonialisierung, so eine WHO oder eine UN. Und dann merkt man eben halt die Doppelzüngigkeit. Das heißt, hier geht es nicht um eine logische, konsequente Grundhaltung einer Person, sondern um einen Opportunisten, der immer seine Fahne im Interesse seiner eigenen Karriere dahin lenkt, wo sie sein soll. Und dafür wird sie dann letztendlich auch dann bestraft oder eben halt belohnt, je nachdem, auf welcher Seite sie steht. Und sie hat sich wahrscheinlich für den Weg des geringsten Widerstandes ausgesprochen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass sie solche teilweise extremistischen Forderungen auch oder zum Beispiel Zerstörung von Denkmälern nur gut heißt, spricht ja für ihre kriminelle Grundhaltung. Es tut mir leid.
Ja, man kann ja auch wirklich sagen, es ist ein diplomatisches Signal, das deutlicher nicht sein kann, dass die EU Richtung Russland sendet. Wenn man also sagt, diejenige, die Russland wirklich am meisten oder nicht am meisten, aber sehr häufig kritisiert und eben auch den Ukraine-Krieg unterstützt und immer wieder aufruft für mehr Rüstung und mehr Geld in Richtung Ukraine und an diplomatischen Verhandlungen offenbar auch nicht interessiert ist. Wenn die EU also sagt, unsere Außenbeauftragte, die ist so positioniert, dass wahrscheinlich unter ihrer Ägide kaum Friedensverhandlungen zustande kommen können.
Ja, es sind kleingeistige Überschriften, die einfach nur opportunistisch aufgebaut sind. Und ich glaube, viele haben auch diese größere Komplexität oder Frau Esken spricht ja von einer Unterkomplexität teilweise sogar noch gar nicht verstanden. Und ich finde das ja wirklich sehr spannend, wenn die intellektuelle Szene wie Frau Esken beispielsweise solche Vokabeln einführt. Also nein, ich denke wirklich, wir merken hier, es handelt sich um Apparatschicks, um Funktionäre, die in eine bestimmte Richtung zu denken haben und nicht ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich sind, wie es ja eigentlich bei einem wirklichen demokratischen Parlament sein sollte. Aber es ist, sondern eine Organisation, die gegründet wurde durch Kapitalsammelbecken. Das ist nun einmal so.
Und damit sind wir bei dem nächsten Thema. Und wir landen doch immer wieder in ein und demselben Sumpf, in dem sich viele der genannten Akteure herumsuhlen. Wir haben ja nun im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren viel über die WHO gesprochen, über den Gesundheitspakt der WHO, der zunächst mal so nicht zustande kommen konnte. Und es scheint, also man hat den Eindruck, ja, die WHO müsse jetzt kleinere Brötchen backen, Andreas, aber es sieht ja offenbar ganz anders aus. Denn nachdem die internationalen Gesundheitsvorschriften, das ist ja der zweite Teil dieses Paktes sozusagen gewesen, auch von der WHO, der ist ja am 1. Juni verabschiedet worden in der Schweiz. Und nachdem das passiert ist, kommen Sie plötzlich mit einem ganz besonderen Plan aus der Hecke, der ja offenbar schon länger vorbereitet wird. Die Vereinten Nationen, also die UN, die planen ein weitaus gefährlicheres und weitreichenderes Abkommen. Die UN lädt die Weltgemeinschaft ein, nach New York demnächst zum Summit of the Future. Und das ist der sogenannte Zukunftspakt. Der soll verabschiedet werden. Und es gibt einen Beitrag von dem Journalisten Nicolas Rimoldi, der sich dem Thema in einer längeren Analyse gewidmet hat, auf der Seite telnews.ch. Du hast diese Entwicklung beobachtet, Andreas.
Naja, also das Spiel der Macht bzw. der Krieg gegen die Menschheit durch bestimmte Globalisten geht weiter. Aber wir müssen trotzdem in Ruhe bleiben, denn das war auch zu erwarten. Wir steuern momentan auf einen neuen historischen Spitzenpunkt hin, einen Spitzenwert, den wir erreichen. Aber wir überschlagen uns ja sowieso jeden Tag mit Dingen. Wir haben, wie gesagt, heute am Tag drei Watergate-Affären oder Guillaume-Affären und man redet gar nicht mehr drüber. Es geht in der jetzigen Phase um einen sogenannten UNO-Zukunftspakt, wie du gerade schon gesagt hast, der das Ende der nationalstaatlichen Souveränität besiegeln soll. Und das ist heftig. Man will damit die Demokratie explizit weltweit beenden. Ein ganz
Sagen die
wichtiger
das?
Begriff, das sagen die auch. Ich komm gleich drauf. Und das sagen diese Architekten ganz offen, aber da die Hofberichterstatter wie ARD und ZDF mit im Boot der Angreifer sitzen, hört man natürlich nichts von diesen gewaltigen Entwicklungen. Aber wir sprechen natürlich darüber. Und ich stimme übrigens diesem Analysten und Journalisten Rimoldi zu, der von dem bevorstehenden dunkelsten Zeitalter der Menschheitsgeschichte spricht, das man hier offenbar plant.
Oh je, das ist ja schon wieder eine nächste Zündung eines großen Problems, das in vielen Menschen wahrscheinlich schon wieder eine Schockstarre auslösen wird. Ihr wisst, und wir sprechen ja oft darüber, es kommen die Themen jetzt nacheinander und wir werden da vorgestellt, um sie zu bestehen, um sie zu überwinden. Und mit der richtigen Geisteshaltung schaffen wir das auch. Andreas, bevor wir jetzt ein paar Details dieser besorgniserregenden Entwicklungen ansprechen, noch eine Frage zuvor. Glaubst du, dass die Menschheit das mit sich machen lässt? Wir kennen ja alle aus unseren Erfahrungen eine maximale Einschränkung einer funktionalen Demokratie mit geschützten Grundrechten. Und zu diesem Ergebnis kommt man schnell, wenn man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte beobachtet. Corona war eine der großen Herausforderungen, wie eine Generalprobe praktisch. Dieser Zukunftspakt der UN markiert also, oder soll, wie Sie sich das vorstellen, das Finale, also das Endspiel markieren?
Ja, also es ist auf jeden Fall kein Grund dafür, jetzt in Panik oder Resignation zu verfallen. Wir sollten vielleicht am Ende das noch mal ein bisschen entspannen, aber wir wollen erstmal vielleicht die sachliche Lage abarbeiten, wie man es plant. Wir müssen hier ganz genau aufpassen, denn die UNO sollte natürlich keine globalen Notstandskompetenzen überhaupt erhalten. Und ich denke hier an die Aussage des umstrittenen Juristen und Philosophen Carl Schmitt, der im Dritten Reich zum Teil eine üble Rolle spielte. Zitat von ihm war: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und das finde ich ist schon eine klare Aussage. Es muss heute also erkannt werden, dass die Entscheidung über einen Ausnahmezustand immer bei den Nationalstaaten bleiben muss. Und der deutsche britische Soziologe, der hieß Ralf Dahrendorf, der ist, glaube ich, vor 15 Jahren ungefähr gestorben, der sollte auch hier zitiert werden, um die Brisanz zu verstehen. Ich habe das hier gerade mal aufgerufen. Wer den Nationalstaat aufgibt, verliert damit die bisher einzige effektive Garantie seiner Grundrechte. Wer heute den Nationalstaat für entbehrlich hält, erklärt damit, sei es auch noch so unabsichtlich, die Bürgerrechte für entbehrlich. Zitat Ende.
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist es. Und das ist natürlich eine der wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften der Menschheit. Der Autor schreibt hier, unzählige Generationen vor uns haben unermessliche Opfer für die Souveränität von Volk und Staat erbracht. Und
Oh
das
ja.
alles wäre vergebens, wenn dieser UN-Zukunftspakt oder UNO, wenn man das Organisation da noch hinterhängen will, wenn das verabschiedet wird. Lass uns mal konkret diesen aktuellen Zukunftsgipfel in New York anschauen. Es geht ja dabei um nichts Geringeres als die Abschaffung der Demokratie. Also ganz konkret, nicht demokratisch legitimierte Bürokraten sollen demnach definieren, was für die Völker dieser Welt gelten soll. Aber warum spricht niemand über diesen Zukunftspakt?
Ja, ganz einfach. Dieses Abkommen ist das freiheitsfeindlichste in der Geschichte der gesamten Menschheit. Die UNO mutiert gerade vor unseren Augen zur Weltregierung. Die UNO wird ab dem 10. September 2024 in New York City zur 79. Sitzung, glaube ich, der Generalversammlung zusammenkommen. Und laut der Website dieses Events, ich habe mir das angeguckt, sei dies eine einmalige Gelegenheit, um Lücken im globalen Regierungshandeln zu schließen. Und ich zitiere hier einmal aus der offiziellen Website, da heißt es, multilaterales Regieren, also zwischen den Staaten, das nationalstaatliche Regieren, multilaterales Regieren, das in einfacheren, langsameren Zeiten entwickelt wurde, ist der heutigen komplexen, vernetzten und sich schnell verändernden Welt nicht angemessen.
Übersetzt heißt das, dass diese lahmen Regierungen der Mitgliedstaaten mit ihren demokratischen Entscheidungsprozessen die große Agenda nicht schnell genug umsetzen, oder?
Und damit sagen Sie ganz deutlich, die Demokratie muss weg. Genauso ist es. Und besonders die direkte Demokratie der Schweiz ist ein ungeheuerliches Ärgernis. Wir dürfen nicht vergessen, die UNO sitzt ja in Genf. Also wird die UNO in Genf oder will zumindest offenbar dafür sorgen, dass man sich auf nationaler Ebene damit nicht mehr herumschlagen muss. Das Volk stört also quasi nur und die UNO will dann quasi die komplette Macht übernehmen.
Ich meine, die WHO ist ja auch eine UNO-Tochter und wenn die WHO nicht so richtig rankommt, dann muss halt die Mutter oben übernehmen, wobei ich den Begriff
So
Mutter
ist
in
es.
diesem Zusammenhang überhaupt nicht nennen will.
Genau.
Also, es wird ja in diesem Gipfeldokument das Konzept erläutert. Man nennt es dann UNO 2.0. Heißt konkret, die UNO soll ermächtigt werden, ihre Agenda ohne demokratisches Reinquatschen durchzuboxen. Und das möglichst schnell, am besten noch vor 2030, bevor zu viele Menschen aufwachen und erkennen, worum es geht. Und wie es hier auch heißt, die UNO will weiter ein globales Finanzsystem, das für alle funktioniert. Also man kann sich hier fragen, ob souveräne Staaten nicht für sich selbst entscheiden sollten, was für sie funktioniert, oder reden wir wie die Ewiggestrigen jetzt hier schon, du und ich?
Ja, eigentlich sollte das jeder für sich selbst entscheiden, sogar jeder Mensch, solange er keinen anderen mit seiner Entscheidung schädigt oder einschränkt in seiner Freiheit, für sich selbst entscheiden. Aber es ist eben halt jetzt ein echter Krieg ausgebrochen, ohne militärische Mittel, mit Waffen, die viele Menschen erst wahrnehmen, wenn sie in der Versklavungsmaschinerie gefangen sind. Die Nationalstaaten verlieren also ihre gesamten Währungen, ihre eigenen Währungen, die ganz wichtig sind, denn die Währung ist wie der Maßanzug, der passt zu einer bestimmten Mentalität, Wirtschaftskraft und so weiter und so fort. Ist wichtig, eigene Währungen. Alle Währungen sollen dann durch ein pauschales digitales Zentralbankgeld ersetzt werden, die CBDC. Was durch die Bezahlkarten quasi durch sogenannte Flüchtlinge etabliert wurde in den letzten Jahren, wird jetzt also schrittweise auf die ganze Bevölkerung ausgeweitet, also Ausgabenkontrollen. Und die Obrigkeit definiert dann, wofür und wo Menschen ihr Geld überhaupt ausgeben dürfen. Wir halten also fest. Vordergründig wurde ja der WHO-Pandemiepakt dieses Jahr verschoben. Da haben schon einige aufgeatmet, weil man sich angeblich nicht darauf einigen konnte, dass die reicheren Länder die mRNA-Spritzen nun für die ärmeren Länder bezahlen sollten. Dann wurde aber genau dieser angebliche Konflikt in letzter Minute eliminiert durch die internationalen Gesundheitsvorschriften, die von den Mitgliedstaaten schlichtweg durchgewunken wurden. Ohne Veto der einzelnen Mitgliedstaaten tritt dieser ungeheuerliche Pharmafinanzierungsmechanismus bereits im Frühling 2025 in Kraft.
Du hast es gerade gesagt, ohne Veto. Sie hätten, ich glaube, 10 oder 12 Monate Zeit, ihr Veto einzulegen. Das ist zum Beispiel etwas, worauf die Bürger ihre Regierungen aufmerksam machen könnten.
Deshalb reden wir
Beziehungsweise,
darüber.
ja, ganz genau. Also das ist unglaublich wichtig, dass hier eingegriffen wird, weil es gibt noch ein Zeitfenster. Wenn diese internationalen Gesundheitsvorschriften wirklich dann in Kraft treten, dann kann sowas wie Corona jeden Tag passieren. Da wird einfach dicht gemacht. Also diese ganze UNO-Geschichte, dieser UNO-Pakt, ich werde ja immer misstrauisch bei dem Wort Pakt,
Ja.
das würde ja also dann das Ende aller nationalstaatlicher Souveränität bedeuten und auch die Übernahmen der weltweiten Macht durch private Organisationen und deren Aktionäre, oder? Man will den Menschen weismachen, dass die UNO oder eben auch ein anderes neues internationales Gremium, das von keinem einzigen Bürger auf dieser Welt gewählt wurde, die haben sich einfach selber installiert, dass die benötigt werden, um die Menschheit sicher in die Zukunft zu führen. Wer sagt eigentlich, dass wir das selbst nicht viel besser könnten? Wer weiß denn besser, was wir wollen als wir selbst? Unser ganzes Leben haben wir immer wieder gehört, dass es kein Recht gibt, über andere zu herrschen. Und das ist eigentlich ja immer das Credo gewesen zur Abschaffung unter anderem der Sklaverei.
Richtig, und ich interpretiere das so, dass nun auf eine ganz besonders perfide Weise eine neue Sklaverei wieder eingeführt werden soll. Aber die Gewalt, mit der das passiert, die ist nicht vergleichbar mit der Brutalität wie bei der Sklaverei auf den Baumwollfeldern der Vergangenheit. Die moderne Sklaverei erdrückt die Menschen in einer Art Zwangsgeborgenheit und Sicherheit und die im Schwitzkasten dann irgendwann endet. Man zieht also die Menschheit über den Tisch und sie empfindet die Reibung dann auch noch als Nestwärme. Das ist die unfassbare auch Genialität, die dahinter steht.
Ja, also wir können jetzt schon die Krise als Dauerzustand am Horizont ausmachen, wenn es dazu kommen sollte. Es ist also kein Wunder, die UNO ist die Mutter der WHO. Das hat ja auch Herr Guterres, Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, gesagt, dass die Generalversammlung den Generalsekretär und das Geflecht der Vereinten Nationen mit einer ständigen Befugnis ausstattet, um im Falle eines künftigen komplexen globalen Schocks von hinreichendem Ausmaß, Schweregrad und Reichweite automatisch eine Notfallplattform einzusetzen und es zu betreiben. Also es erinnert natürlich alles an den WHO-Pandemie-Pakt. Und dieses Organ, diese Notfallplattform, die existiere befristet. Ja,
Ja.
ist klar, ne? Ist klar, ist alles befristet. Was da erstmal eingeleitet wird, das bleibt. Ja, dann kommen ja, du kommst ja da immer an dieser Stelle mit der berühmten Sektsteuer, ne?
Ja, genau. Die man im Jahre 1902 dann damals im Deutschen Kaiserreich eingeführt hatte, um die kaiserliche Reichsflotte zu modernisieren, die für den Krieg vorbereitet wurde. Also die Flotte ist danach mehrfach untergegangen, aber die Sektsteuer für die Instandhaltung der reichskaiserlichen Reichsflotte, die zahlen wir also heute noch. Also, okay. Also wir sehen, ein Notrecht verschwindet quasi nie, gerade bei Notrechten nicht, weil das sind ja Hebel auch zur Kontrolle der Menschen. Denken wir an die häufigen Verlängerungen befristeter Notstandsvollmachten während des gesamten Corona-Theaters zum Beispiel. Selbst in der Schweiz, dem angeblichen demokratischen Vorzeigeland, was ja jetzt stört, die UNO, das ist ja auch interessant, sollen diese befristeten Maßnahmen dieser Corona-Maßnahmen nun im neuen Epidemiegesetz verewigt werden, also nichts mit befristet.
Überall eigentlich, ne? Das sind die Gesetze, die jetzt Einzug gehalten haben. Und da haben ja Herr Spahn, Frau Merkel, Herr Scholz, Herr Habeck, Frau Baerbock, die haben ja alle wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch Blut geleckt, haben also gesehen, wie man die dumme Gesellschaft hin und her bugsieren kann. Ja, mal ausprobieren. So hieß es ja so inhaltlich ungefähr, hatte auch Herr Habeck gesagt mit seinen Wärmepumpen. Ja, mal gucken, wie weit wir gehen können. Das ist ja mit Worten alles nicht zu beschreiben. Diese Selbsterhebung. Aber lass uns noch mal zurückkommen zu den Diktaturbestrebungen der UNO. In einem entsprechenden Papier heißt es hier in dem Bericht von Tel News werden mehrere Beispiele dafür genannt, was die Notfallbehörde auslösen könnte. Darunter, wen wundert's, größere Klimaereignisse, künftige Pandemierisiken, eine globale Unterbrechung der digitalen Konnektivität, ein größeres Ereignis im Weltraum und allgemeine unvorhergesehene Risiken, also die sogenannten schwarzen Schwäne. Von einer neuen Mikrobe bis zur Landung von Außerirdischen ist jetzt in diesen Plänen alles dabei. Das steht halt drin. Und wie man von der WHO jederzeit nach eigenem Ermessen einen Gesundheitsnotstand deklarieren können soll, so soll jetzt der Generalsekretär der UNO für alle anderen Fälle einen ganz großen, komplexen globalen Schock feststellen können. Über Nacht am besten.
Ja, man spürt richtig so, wie beide Hände mittlerweile hinterm Rücken zusammengebunden werden mit einem Kabelbinder und es wird immer strammer gezogen. Also man will also in Krisenzeiten einfach durchregieren. Wir merken ja schon, selbst bei diesen Bauernprotesten, man reagiert ja nicht einmal selbst im Kleinen, man lässt sie einfach protestieren. Dann gibt es einen Bauernverbandschef, der im Prinzip mit der Politik gemeinsame Sache macht und seine eigenen Leute da zurücklässt. Wir sehen ja gerade den Salat. Aber hier wieder zurück. Wen kümmern schon die Grundrechte? In allen Fällen sollen die Grund- und Freiheitsrechte der Menschheit nun eingeschränkt oder sogar ganz entzogen werden. Und nach den inzwischen angenommenen internationalen Gesundheitsvorschriften, die sind ja angenommen schon, und dem noch zu Ende zu verhandelnden WHO-Pandemiepakt, da schickt man also quasi bildlich gesprochen ein drittes Pferd noch ins Rennen, um ganz sicher zu gehen, dass die wirklichen Ziele der Agenda 2030 der UNO auch tatsächlich erreicht werden. Neben der WHO als Wahrheitsministerium in Gesundheitsbelangen zensiert also die UNO dann den Rest an Fehlinformationen und Desinformationen, der ihr einfach nicht passt. Und im Papier heißt es, dass die UNO die Befugnis hätte, die Stakeholder der Welt zu beaufsichtigen. Also die Stakeholder sind alle Beteiligten, die in irgendeiner Form in der Wirtschaft beschäftigt sind. Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und so weiter. Also darunter gehören auch, das heißt also die Befugnis der UNO, der Beaufsichtigung, auch der Wissenschaftler, der gesamten Regierungen, der Akteure des Privatsektors. Und auch der internationalen Finanzinstitutionen. Wir sehen, selbst die sind noch unterhalb dieser Macht. Um sicherzustellen, dass es eine einheitliche globale Reaktion auf jede Krise gibt, die ausgerufen wird. Das finde ich, sind schon wirklich äußerst historische Begrifflichkeiten, die hier verwandt werden.
Die ganzen Sachen kommen stiekum, so still und leise durch die Hintertür, durch die kalte Küche. Das ist ja hier ein Thema, Andreas, von dem kaum bislang Notiz genommen wurde. Ich hoffe durch diesen Podcast, dass sich das bei den freien Medien etwas weiter verbreitet, damit das Thema am Kochen gehalten werden kann und weiterhin die Gefahren aufgezählt werden. Und wenn das alles wirklich in trockene Tücher kommt, dann kann man sagen, dass das Schlimmste, was wir auf der Welt schon bislang gesehen haben, an Rücksichtslosigkeit, an Brutalität, dass das auf die hinteren Plätze verdrängt wird. Denn diese angestrebte Weltdiktatur, wie wir das jetzt gerade erleben, wie man versucht, das an sich zu reißen, hat es ja in dem Maße, glaube ich, noch nie gegeben. Du sagst jetzt, dass es aber auch nicht zu diesem Endsieg der UNO, oh, das Wort sage ich mal lieber nicht, also zu diesem Sieg der UNO gegen die Menschen kommen wird. Denn es ist wichtig, dass wir hier auch mal die Lichtblicke ganz kurz ansprechen und beleuchten.
Okay, es ist eigentlich ja viel einfacher zu verstehen, als die meisten denken. Die Welt ist von einem rücksichtslosen Netzwerk viele Jahrzehnte, eventuell sogar Jahrhunderte getäuscht, ausgeraubt und zunehmend auch in die Art Versklavung geführt worden. Alleine schon geistig, dadurch, dass man zum Beispiel bestimmte Begrifflichkeiten nicht mehr nutzen darf, weil die vorgegeben sind. Interessant. Aber jetzt wird es wirklich interessant. Als dieses globale Netzwerk ihren Sieg, den sie fixiert haben, schon fast erreicht hatten. Und das war das Jahr 2030. Das ist nämlich der eigentliche Termin dieser Netzwerke. Da begann ein Teil der Welt die Selbstbefreiung. Und das, jetzt kommt's, mit der Gründung von den BRICS-Staaten, auch wenn es einige Denker geben mag, die meinen, dass auch dieses zum großen Spiel gehört. Wir haben die BRICS-Staaten, die spielen eine andere Rolle, glaube ich, als man sich das vorstellt. Die einstmals starken Völker Europas wurden bekanntermaßen mit Massenmigration, Zersetzung und Desinformation auf den Weg der Schwächung geführt. Das ist die Situation in Europa. Und das Ziel war aus meiner Sicht, dass sie 2030 aus der Not heraus ihrer Totalkontrolle und quasi Totalversklavung, die sie gar nicht so erkennen, zustimmen sollten. Die Menschen sollten also quasi zu Eigentumslosen, das haben wir ja auch dieses Thema beim WEF, entwurzelten und identitätslosen steuerbaren Masse von Nutzmenschen degradiert werden. Entschuldige die harten Worte, aber ich empfinde das gerade so und das ist ja nur meine Meinung.
Ja, lange nichts gehört von Yuval Harari oder Klaus Schwab. Ich glaube, die sind so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil sie merken, dass sie auffliegen und dass man eben auch von Seiten anderer Länder diese ganzen Spiele nicht mehr mitmachen will. Du glaubst also,
Richtig.
dass die BRICS, die ja auf das Mehrwertspiel des gegenseitigen Nutzens, der gegenseitigen Achtung, der Identität der Völker jetzt immer schneller wachsen und erstarken, dass die der Gegenpol sind? Und glaubst du denn, dass damit auch vielleicht der geistige Kern der Seele sich seinen Weg bahnen kann zu Menschenrecht und Würde?
Ich glaube das schon. Also dieser vorgeplante Sieg der globalen Machtelite 2030 ist aus meiner Sicht sogar schon gescheitert durch die alternativen Medien. Wir haben großartige Journalisten auf der ganzen Welt, beispielsweise wirklich auf der ganzen Welt, und die Menschen sind so aufgeklärt. Ich erlebe das gerade hier auf meiner Reise, wenn ich mit Menschen spreche, ganz normalen in irgendwelchen Hotels, in denen ich bin, einfache Leute, und wenn ich die anpiekse auf die Themen in irgendeiner Form, dann sprudelt es heraus und die denken endlich mal einer, und dann hauen die raus, wo ich dann schon teilweise zusammenzucke. Also ich glaube, die Austreibung, also der Exorzismus des bösen Geistes von Dominanz und Versklavung, der hat sogar schon bereits begonnen. Und er wird gut enden, vielleicht sogar ohne Extremblessuren. Also der Dritte Weltkrieg ist noch lange nicht in Stein gemeißelt. Er ist nur als potenzielle Gefahr natürlich da, aber sie ist noch lange nicht konkret. Die globale Macht, das dürfen wir nicht vergessen, die agiert rational. Und die wissen ganz genau, dass der märchenhafte Reichtum dieser dunklen Aktivisten im Falle eines globalen Krieges ebenfalls in der radioaktiven Asche verglühen würde. Und genau ein solcher Krieg liegt dann im morphogenetischen Feld noch sichtbarer, sobald die Menschheit nämlich gegen ihre Versklavung aufbegehrt. Und das sind eben Entwicklungen, die jetzt sehr hart formuliert, damit zumindest ein Grundgedanke vielleicht erkennbar wird, was wir meinen. Also die Welt ist noch lange nicht dem Untergang geweiht. Ich glaube, es ist sie sowieso nicht, sondern das ist das jüngste Gericht, was wir hier beschreiben.
Ja, es ist der Kampf Licht gegen Dunkel oder im Moment eher Dunkel gegen Licht. Das Dunkel will die Oberhand haben, hat es im Moment ja scheinbar auch, denn es ist ja eine materialistisch regierte Welt, in der wir leben. Und das Dunkel hat viel mit dem Materialismus und gar nichts mit Geist, mit Seele, mit dem Inneren zu tun. Und also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, glaubst du, dass sich die dunklen globalen Netzwerke auf ihren langen Atem besinnen, ihren Reichtum weitgehend behalten wollen und somit würden sie wieder im Verborgenen neue Anläufe vorbereiten, vielleicht noch umfangreicher, noch komplexer. Man hat ja viele neu gewonnene Instrumente von Manipulation und Steuerung von in Anführung Nutzmenschen, die man dann schon anwenden könnte. Alleine durch die Mikrobenkrise hat man ja einige Erfahrungen gemacht.
Ja, es könnte so sein. Das hört sich jetzt an wie ein kurzes Durchatmen für die Menschheit. Aber wenn wir dieses jüngste Gericht, was ich da zum Beispiel sehe, oder die große Transformation oder wie man es auch immer jetzt benennen mag, nun ebenfalls am Horizont auf uns zukommend erkennen, dann wird allein die Zeit für einen weiteren Anlauf dieser dunklen Netzwerke der Versklavung durch die tiefdunklen Mächte mit ihren NGOs nicht mehr ausreichen. Und das ist die gute Nachricht.
Ja, wir sprechen immer wieder davon, wie wichtig es ist, sich auch mit dem Himmel zu verbinden. die Naturgesetze zu lernen. Ich weiß, wir sprechen immer wieder davon und darüber, aber nur alleine deswegen, damit doch so viele Menschen wie möglich diesen Weg erkennen könnten, sich die Schöpfungsgesetze näher anzuschauen, um damit dann auch die Erfahrung machen zu können, wie stark Gebete wirken können. Dafür gibt es seit fast 5 Jahren inzwischen das Abendgebet hier im Kanal. Und ich möchte nochmal hinweisen auf Naomi Wolf, die US-Politikerin und Journalistin, die zur anderen Seite gewechselt ist, nachdem sie unter anderem den Wahlkampf von Barack Obama geführt hat und die jetzt sagt, sie würde das hier alles unterschreiben, was die UN plant und wie die Dinge der Machtergreifung so laufen. Und sie sagt, die Geheimdienste haben die größte Sorge davor, wenn Menschen beten, wenn Menschen den Himmel bitten, das Licht auf diese Erde zu schicken, um das Dunkel zu vertreiben und aufzulösen. Und ich glaube, diese gedanklich förderliche Ausrichtung der Menschen, die sich nicht aufgeben wollen, die ihr Leben nicht aufgeben wollen und die für das Gute eintreten wollen, das alles ist jetzt in dieser Transformationszeit für einen Neuaufbau einer tatsächlich dann auch neuen Menschheit enorm wichtig.
Ich glaube, das werden immer mehr Menschen erkennen. Und was gestern noch so als Geschwafel dann dargestellt wurde, was man nicht fassen kann, und dann kommt Esoterik oder solche Begrifflichkeiten. Nein, es geht nicht um irgendwelche Fantasien, sondern ganz sachlich und geistig, dass man fundiert seine Aussichten ermittelt aus den Gesetzen der Natur. Und die Menschheitsfamilie haben es insgesamt in der Hand. Alle Menschen haben es in der Hand. Ob das Russen, Ukrainer oder sonst was sind, das spielt über, oder auch Christen oder Moslems, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich glaube einfach, von einer Untergangsstimmung sind wir ganz weit weg.
Ja, und das ist immer wieder auch dann die gute Nachricht, mit der wir uns verbinden sollten. Also wer Lust hat, heute gibt es wieder ein Abendgebet und da werden wir wieder über diese Dinge sprechen. Andreas, es gibt noch ein paar kürzere Meldungen, die interessant sind, weil sie eigentlich in diese Richtung gehen, die du gerade hier mit diesem UN- oder UNO-Bericht gebracht hast, nämlich wie man versuchen will, von allen möglichen Seiten her die Menschheit schon in die Versklavung zu führen. Ich sage jetzt das Wort Versklavung auch ganz bewusst, weil die Rechte, die man sich im Laufe der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende erkämpft hat, die sollen beschnitten, die werden, die sollen weg. Und ja, zum Beispiel, wenn wir nach England schauen, da gibt es beunruhigende Entwicklungen. Der britische Premierminister Rishi Sunak, der hat jetzt mit einem drastischen Vorschlag für Aufregung gesorgt. Der sagt, also geht es um die Wehrpflicht, die auch dort eingeführt werden soll wieder. Und er sagt, wer den geplanten Pflichtwehrdienst verweigert, dem könnte der Entzug des Führerscheins drohen oder vielleicht sogar die Sperrung des Bankkontos. Das hat er während einer Fragestunde bei BBC gesagt.
Ja, und wer damit anfängt, der zeigt natürlich auch schon, unter welchem Druck er steht im Rahmen der Vorgaben, die er jetzt als Minister hat, als Chef von Großbritannien. Und denn er sagt ja im Prinzip, ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. Denn das ist ja nur das Erste. Sonst wird der Führerschein weg sein. Wenn der Führerschein weg ist, dann heißt es, das Bankkonto wird gestrichen. Und wenn dann immer es noch nicht funktioniert, weil vielleicht Oma und Opa dafür sorgen, dass der junge Mann oder die junge Frau dann von denen finanziert wird, dann werden sie wahrscheinlich geholt. Und genau das sind die Situationen. Niemand hat das Recht, andere Menschen zu unterdrücken. Und deshalb ist dieser Begriff der Sklaverei, der ist ja sehr hart gewählt. Und wir bringen damit natürlich immer eine brachiale Gewalt, körperliche Gewalt in Verbindung. Aber diese seelische Gewalt, die ausgeübt wird, die tatsächlich zu diesem Druck und zu diesen Machtausübungen gegen Menschen geführt wird, das ist mit dem Begriff Sklaverei aus meiner Sicht wirklich jetzt richtig auch benannt.
Ja, also er gehört ja zu den Konservativen, der Herr Sunak, oder steht ihnen vor, und die planen den verpflichtenden Sozialdienst für alle 18-Jährigen, wie Herr Pistorius für Deutschland eben auch. Und das ist auch ein zentraler Punkt im Wahlkampf oder Wahlprogramm. der Partei für die anstehende Parlamentswahl. Und Jugendliche sollen dementsprechend einen einjährigen Militärdienst leisten oder regelmäßige gemeinnützige Arbeit wählen. Und auf die Frage, wie man das durchsetzen wolle, da hat Sunak eben verschiedene Modelle in Europa angesprochen und nannte dann eben explizit die Möglichkeit, Führerschein zu entziehen oder eben die Finanzdienstleistungen einzuschränken, beziehungsweise den Zugang zu Führerschein einzuschränken oder zu entziehen. Genau. Und es sollen 30.000 Jugendliche sein, die jährlich zu einem bezahlten Militärdienst herangezogen werden sollen. Und ob der Plan allerdings Realität wird, wie gesagt, das ist ein Wahlprogramm. Das hängt jetzt vom Ausgang der Parlamentswahl ab. Die findet am 4. Juli statt, also demnächst. Und für die Tories sieht es im Moment nicht wirklich gut aus. Apollo News hatte hier einen Artikel veröffentlicht zu diesem Thema. Die haben auch Nigel Farage genannt. Das ist ja der Quertreiber, der Verschwörungstheoretiker, der Brexit-Verfechter. Und seine Partei ist die Reform Party. Und die haben in den Umfragen jetzt die Partei, die konservative Partei von Rishi Sunak, überholt. Und damals hieß es noch die Brexit Party, die liegt damit vor den Tories und die könnten auf Platz 3 rutschen. Das ist interessant, was da in Großbritannien gerade los ist.
Ja, man merkt damit letztendlich, dass die Erkenntnis der Menschen größer wird, trotz der medialen Gegenwehr, die ja gegen die Menschen arbeitet. Und die Medien sind eigentlich die ganz großen Verlierer in der Zukunft. Und alle, die heute noch in ihrer Blase sitzen, die werden in Kürze zu Hause sitzen und dann über diese Blase nochmal nachdenken dürfen, weil sie nämlich dann keinen Job mehr haben, weil sie einfach die Kurve nicht bekommen haben zu ehrlichen Journalismus. Aber wir dürfen noch mal kurz auf die Parteiendemokratie. Eins ist trotzdem natürlich auch klar, wenn jetzt Herr Farage kommt, die Gefahr, dass Parteien unterwandert werden, mit welchen Methoden da gearbeitet wird, ist natürlich auch immer sehr groß. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass die Menschen trotz der medialen völligen Dauerbeeinflussung, dass sie im Prinzip ihre eigenen Wege gehen. Und der Weg zu Farage ist vielleicht jetzt einfach nur der Übergang zu eigenem Denken und zur Eigenverantwortung. Und das ist ganz wichtig, denn die Parteien müssen ja irgendwann dann ganz weg, aber das sind ganz wesentliche Etappenziele, die man hier fährt, glaube ich.
Wir kommen noch zur nächsten Meldung, denn es ist, was die Einschränkungen angeht, immer deutlicher. Es wird immer deutlicher, die Menschen sollen nicht reisen. Wir haben jeden Tag Meldungen hier im Kanal, du sollst nicht reisen oder da werden Flugzeuglinien eingestellt, die Kosten werden höher. Und die Deutsche Bahn, die hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet, die müssen sparen. Und deswegen werden im kommenden Jahr zahlreiche Fernverkehrsverbindungen gestrichen, besonders in Ostdeutschland. Und das sind keine Marginalien, wenn man sich das anschaut. Zum Beispiel schwer betroffen ist Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen. Also das sind ja auch die Ziele der Aufmüpfigen, da sollen dann wahrscheinlich keine schnellen Züge mehr hinfahren. Und das hat das Unternehmen der Bundesnetzagentur in einem vertraulichen Schreiben mitgeteilt, was aber der Spiegel schon wieder meldet. Also der ist in die Vertraulichkeit damit einbezogen worden und die Bild hat es dann ganz groß gebracht. Also ist vertraulich nichts mehr. Und es gibt also mehrere Schockstreichungen, wie es hier heißt, vor allem ICE-Verbindungen sollen wegfallen, der ICE 61 Karlsruhe-Leipzig, der IC 51 von Gera über Weimar, Erfurt, Gotha nach Kassel, Dortmund und Köln und der IC 34 Norddeich, Mole, also von Norddeich, Mole nach Frankfurt am Main. Außerdem Stralsund, ich lese das deswegen vor, weil viele mit Sicherheit davon betroffen sind, die hier zuhören. Dazu soll Stralsund außerhalb der Saison von deutlich weniger ICE angefahren werden. Derzeit gibt es rund 30 Hochgeschwindigkeitszüge täglich in die Stadt an der Ostsee nach Stralsund. Die werden aber fast nur, wie es heißt, touristisch genutzt. Und deswegen sind es die mit am schwächsten ausgelasteten Züge der Bahn. So heißt es hier jedenfalls. Und Hauptgrund für die Maßnahmen, das finde ich spannend, sind zwei Gründe. Erstens die gestiegenen Preise für die Schienennutzung. Jahrelang wurden die Schienen nur gerade so instand gehalten und der aufgelaufene Sanierungsstau kostet die Bahn Unsummen, heißt es. Und zweitens, ja, das Bahngesetz von 2016 zwingt den Konzern bei einer höheren Eigenkapitalquote zur Erhöhung der Rendite und die Deutsche Bahn muss wegen des vom Bundesverfassungsgericht gekippten Klimafonds ihr Eigenkapital bis 2027 um 20 Milliarden Euro aufstocken. Andreas, da hast du bestimmt ein paar Ideen dazu.
Der Eigenkapitalersatzmittel, die werden wahrscheinlich bald irgendwelche Genussscheine auflegen und versuchen, ihre Kunden davon zu überzeugen, dass sie ihr privates Geld dort investieren. Das ist natürlich ganz doof, weil ja der Bundeskanzler momentan auch die Guthaben bei den Sparbüchern gerne mithaben will, weil da ja auch die Löcher gestopft werden müssen. Wenn wir über Eigenkapital sprechen, was hier angesammelt wird, dann bedeutet das nicht, dass das Unternehmen in Geld fließt, sondern dass auf dieses Geld der Eigenkapital Neubeschaffung dann ein Vielfaches an zusätzliche Schulden raufgenommen wird. Also das ist ja immer noch ganz wichtig. Was ich sehr spannend finde, insgesamt gesehen, dass wir auf der einen Seite die Klimahysterie haben, die absolute umstrittene Klimahysterie, wo der Individualverkehr abgeschafft werden soll und der Massenverkehr soll laufen. Auf der anderen Seite wird der Massenverkehr jetzt genau abgeschafft und die Leute sind wieder auf Individualverkehr damit angewiesen. Was für mich auch interessant war, ich hatte gestern diesbezüglich ein paar Gespräche in Berlin. Und da ging es um das Thema Bahnfahren. Und da waren einige da, ich hatte dann ein Interview gemacht, da waren einige da als Zuhörer, die kamen dann alle mit dem Auto und die haben gesagt, sie würden niemals mehr mit der Bahn fahren, einfach weil sie Angst haben. Und ich finde, das ist schon eine sehr beeindruckende Aussage. Also ich glaube auch, dass viele Bahnen einfach leer sind.
Ja, das kann natürlich auch sein. Und es ist ja vor allem so, Andreas, die Deutsche Bahn, die hat ja auch ihre Geschichte hinter sich.
Oh ja.
Und vielleicht sagst du dazu noch mal etwas. Wie kann einer der Gründe sein, dass da ein Sanierungsstau aufgelaufen ist, weil die Schienen nicht instand gehalten wurden?
Das war die Privatisierungsarie. Privatisierung kommt von privare. Privare ist Latein und heißt Beraubung. Das heißt, die Bundesbahn ist ja ein staatseigener Betrieb, der aus Steuerzahlungsgeldern inszeniert wurde, bezahlt wurde, finanziert wurde. Und dann hat man das ganze Ding im Prinzip in eine private Ära umgewandelt und die Aktionäre, die wollen Rendite sehen. Und wenn nicht unbedingt etwas gemacht werden muss an Instandhaltung, dann wird das eben nicht gemacht. Und so entstehen diese Sanierungsstaus. Und das heißt, die Gelder, die damals die Bürger mit ihren Steuergeldern aufgebracht haben, um die Bahnstrecke intakt aufzubauen, die wurden genommen von den privaten Investoren und erst einmal abgegriffen für ihre privaten Belange, Ferraris oder eben halt Bentleys zu kaufen. Und dann ist irgendwann kein Geld mehr da. Und dann hat man sie mit dem Begriff, die sind ja überkapitalisiert, ein Begriff, den man regelrecht erfunden hat von diesen Heuschrecken. Und dann hat man quasi gesagt, die müssen mehr Schulden aufnehmen. Und für Schulden braucht man wieder Eigenkapitalquoten. Also mit anderen Worten, kurz gefasst, durch die Privatisierung ist ein Großteil der Deutschen Bahn, genau wie die Krankenhäuser, sind mehr oder weniger zerstört worden. Die sind finanziell ausgeblutet und ausgewirkt worden. Ich bin der Meinung, es müssen ein paar Dinge wie Krankenhäuser oder auch dieser Verkehr, öffentliche Bahnverkehr, die gehören in hoheitliche Hand. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und die Mitarbeiter sind diejenigen, die am meisten darunter leiden, denn die Demotivation bei den Bahnmitarbeitern, die ist unterirdisch. Ich habe da einige Kontakte.
Andreas, wenn eventuell doch von unserem Superminister und Vizekanzler Habeck und Co., also ganzen Ampelmännchen nehme ich da mal mit rein, wenn doch wirklich vorsätzlich der Auftrag oder Plan für die Deindustrialisierung Deutschlands bestanden haben könnte oder bestehen könnte, ich bleibe mal ganz vorsichtig, und wir das Desaster miterleben mussten, als das Bundesverfassungsgericht Habecks Klimafonds gekippt hat. Da war ja alles empört und hat sich über die Unfähigkeit von Habeck und seinen Leuten ausgelassen. Jetzt sind das hier aber unter anderem die Folgen, nämlich die Folgen, dass die Deutsche Bahn beispielsweise jetzt ihr Eigenkapital aufstocken muss um 20 Milliarden Euro. Das ist ja eine Folge dieses Habeck-Vorgangs.
In diesem Fall ja. Es ist also, wie gesagt, erstmal eine Folge, dass man sie hat eben geplündert, die Deutsche Bahn. Aber dann irgendwann wurde die Deutsche Bahn auf extrem hohe Fremdkapitalien umgestellt und dafür braucht man die Eigenkapitalquoten. Das stimmt. Das Ganze läuft ihnen aus dem Ruder. Das ist das Hauptproblem. Sie wollen also die Klimageschichte immer höher ziehen, aber jetzt stellt man eben halt fest, dass das nicht mehr funktioniert und man kann auch Richter, das heißt die Judikative, nur bis zu einem gewissen Grad korrumpieren, aus meiner Sicht. Also selbst wenn man sich verbiegt und beide Augen zumacht, so ein ganz kleines bisschen Rechtsverständnis muss nun einmal drin sein. Und da die verfassungsrechtliche Steuer, die Verschuldenspolitik klar geregelt ist, mussten die, die dieses Urteil fällen, auch gegen ihre eigene Politik. Ich meine, an vielen Kanten, da sind sie ja sehr willfährig, auch die Justiz, und von Rechtsstaatlichkeit kann nicht mehr die Rede sein. Aber da überschlägt sich das Ganze. Aber ich glaube, das wissen Sie auch alle. Es geht darum, Zeit zu gewinnen, bis die neuen CBDC-Währungen, also die neuen digitalen Währungen da sind, womit man die Menschen dann jederzeit finanziell von allem abschalten kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt der Machtübernahme in Verbindung mit der UN und so weiter, die da gerade aufgebaut wird. Aber ich bin da ja, wie gesagt, auch guter Dinge, dass sie es nicht mehr packen.
Ja, wann rechnest du denn mit dieser Einführung des digitalen Geldes, was ja schon überall eingeleitet wird?
Ja, ich denke, das ist nicht so schnell machbar, weil wir wissen natürlich auch, wir brauchen Strom, wir dürfen kein Blackout haben, dann geht gar nichts mehr. Und wir sehen das, wenn wir irgendwann mal in einem Supermarkt sind und irgendeine Kasse ausfällt, dann stehen alle da und können ihre Waren nicht kaufen und plötzlich sagen alle, warum haben wir eigentlich kein Bargeld? Gerade in dieser jetzigen Zeit, wo man übrigens auch möglichst wenig Energie für verbraucht. Also das Bargeld ist ja wesentlich energiefreundlicher, als permanent mit diesen Karten, mit den Chips, mit Strom bezahlen zu müssen. Immer wieder. Dieser Zettel, ein Geldschein, der kann ja einfach so von einem zum anderen übergeben werden. Und zwar ohne, dass er weniger wert wird. Das ist der Unterschied bei einer Zahlung mit einem digitalen Geld. Selbst heute schon, wenn ich eine Kreditkarte nehme und ich bezahle meinetwegen 50 €, dann ist ja ein kleiner prozentualer Anteil an Verwaltungskosten und von den 50 € bleiben dann eben halt nur noch 49 € rüber. Und wenn das Ganze 50 Mal den Besitzer gewechselt hat, dann ist der 50-Euro-Schein quasi aufgelöst und hat einen Wert von null, weil die Gebühren ihn quasi eliminiert haben. Das passiert beim Bargeld natürlich nicht. 50 Dollar oder 50 € bleiben 50 € und wenn ich ihn 5.000 Mal hin und her schiebe. Das heißt, ich habe hier eine ganz andere Fähigkeit, mit dem Geld auch umzugehen, den Leuten das auch verständlicher zu machen. Und diese digitale Währung, die Sie da jetzt gerade planen, die wird nicht funktionieren. Es gab einige Beispiele in Nicaragua und so weiter und so fort. Die sind alle krachend gescheitert, weil die Leute gesagt haben, wir wollen mit dem Zeug nicht bezahlen und wir wollen das Geld auch nicht haben. Und dann begann die Tauschwirtschaft zusammen und damit auch wiederum das Geldsystem, was von der Wirtschaftsstärke abhebt. Entschuldigung, das war jetzt sehr viel.
Ja, aber es war auch sehr gut, denn das sind doch zum Schluss ganz schöne Nachrichten, wenn wir erfahren dürfen, dass es doch nicht so einfach sein wird, wie die Herrschaften sich das vorstellen. Du hast recht, da gab es ja schon einige Beispiele in anderen Ländern. Und mit diesen beschwingenden Gedanken wollen wir die heutige Sendung beenden. Ich danke dir, lieber Andreas, wünsche dir noch schöne Tage bis zum Freitag. Da hören wir uns wieder. Und ihr Lieben, bleibt stark. Bleibt gerade, es gibt überall Licht am Horizont.
Alles Liebe hier auch von mir aus Deutschland im Moment. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.